Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Beginnen wir die heutige Folge von D25 mal mit einer echten Binsenweisheit. Alles ist relativ und wie Menschen Dinge sehen, das ist meistens ganz, ganz unterschiedlich. Aber es gibt so das eine oder andere, bei dem sind sich Menschen dann doch erstaunlicherweise völlig einig. Beispielsweise, wenn es um das Thema Innovation geht. Innovation, das finden alle toll, finden alle wichtig. Und wenn man irgendjemanden fragen würde, ob er gegen Innovation sei, den müssen Sie mir wirklich mal zeigen, der dann die Hand hebt und sagt, ich habe was gegen Innovation. Wenn es allerdings dann ums tägliche Handeln geht, da sieht die ganze Geschichte gerne mal wieder ein bisschen anders aus. Innovation in der Theorie super, in der Praxis leider nicht so ganz einfach. Und das, obwohl wir uns seit vielen, vielen Jahren in einer Phase des digitalen Umbruchs befinden, in dem man eigentlich so viel Innovationsbegeisterung bräuchte. Warum hakt es daran immer noch ein kleines bisschen und wie kann man Unternehmen oder auch einzelne Menschen dazu bringen, ein klein bisschen innovationsfreudiger zu werden? Und schließlich noch die große Grundsatzfrage, was ist denn das überhaupt, wirkliche Innovation? Das alles besprechen wir heute mit einer Frau, die sich quasi hauptberuflich mit diesem Thema beschäftigt. Sie ist die Chefin sozusagen der Mastermind hinter einem Unternehmen namens German Tech. Ihr Name ist Maria Groß und was sie zu diesem Thema denkt und warum sie trotz alledem einigermaßen optimistisch in die Zukunft schaut, das alles jetzt gleich in der neuen Folge von D25. Zu der sage ich herzlich willkommen. D25 ist der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und den gibt's überall da, wo es gute Podcasts gibt. So, und jetzt erkenntnisreiche 20 Minuten mit Maria Groß. Mein Name ist Christian Jakobetz. Viel Spaß. Maria, Innovation, das ist so ein ganz interessantes Thema. Frag irgendjemanden nach Innovation und jeder, wirklich ungelogen, jeder wird dir sagen, wie wichtig Innovation ist, dass er selbstverständlich ein großer Anhänger der Innovation ist, dass Innovation für das ganze Leben unverzichtbar sei und vermutlich wird er dir auch sagen, dass in seinem Betrieb oder in seinem persönlichen Leben Innovation eine ganz, ganz große Rolle spielt. Trotz alledem, wenn es dann in der Praxis drauf ankommt, dann habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, so weit ist es dann doch wieder nicht her mit der Innovationsfreude. Frage A, täuscht mich mein Eindruck? Und Frage B, wenn das nicht der Fall sein sollte, woran liegt das, dass zwischen dem Bekunden der Notwendigkeit der Innovation und dem Umsetzen so ein kleines Gap klafft, um das mal neudeutsch zu formulieren?
Also darauf habe ich so eine zweigeteilte Antwort. Das erste ist, was ist eigentlich Innovation? Also wir haben, glaube ich, oftmals unterschiedliche Definitionen im Kopf. Und für viele klassische Unternehmen in Deutschland bedeutet Innovation eigentlich, was wir inkrementelle Verbesserung nennen. Dass man das Produkt, das schon existiert, verbessert. Dass man bei einem Auto ein Facelift macht oder eine neue Einspritzpumpe entwickelt, aber nicht komplett zum Beispiel das Thema Mobilität neu denkt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Automobile bleiben. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute denken, sie sind innovativ und sie machen Innovation und viele Unternehmen glauben das, aber das ist nicht das, was Innovation eigentlich wirklich bedeutet. Und das Zweite, ja, ist natürlich, dass Innovation verbunden ist mit Risiko. Also wenn man wirklich innoviert, dann muss man sich an Dinge herantrauen, ohne zu wissen, was am Ende dabei herauskommt. Und das ist etwas, was in der Unternehmenskultur oder in vielen Unternehmenskulturen in den letzten Jahrzehnten eigentlich wegtrainiert wurde. Also Manager und Unternehmer, Unternehmerinnen wurden belohnt für Risikoaversität, indem man einfach versucht hat, den Erfolg, den man eben hatte, in den letzten Jahrzehnten zu verstetigen. Und das war eben nicht mit Risiko verbunden. Und das eben wurde auch incentiviert, dass man sozusagen den Status quo erhält und immer nur kleine Schritte geht und eben nicht diese, wir nennen es Moonshots, also diese, lass doch mal überlegen, was brauchen wir, um die nächste Mondlandung zu machen. Also die Vergleiche, die hinken natürlich so ein bisschen, weil wir wollen nicht zum Mond fliegen, aber was ist denn wirklich das nächste große Ding und wie kommen wir dahin? Das ist so ein Mindset, Das fehlt uns aktuell in Deutschland.
Das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, ich habe mich mal unterhalten und auch in seinen Büchern gelesen mit dem Journalisten und Autoren Dirk von Gehlen. Und Dirk von Gehlen vertritt natürlich auch jemand, der sehr stark für Innovation plädiert. Klar, wer tut das nicht? Aber der empfiehlt eigentlich genau das entgegengesetzte Mindset. Also nicht verhindern, aber du sagst, mach doch mal kleine Schritte. Ihr müsst nicht gleich die nächste Mondlandung im Hinterkopf haben, sondern es reicht ja erstmal, wenn du sagst, okay, ich laufe in München los und komm immerhin mal bis Nürnberg. Das ist zwar nicht der Mond, aber du bist losgegangen und Innovation besteht aus vielen, vielen kleinen Schritten. Was ist denn jetzt der richtige Weg zu mehr Innovation? Oder ist es vielleicht möglicherweise für jeden ganz individuell, mit wem er mit was er sich wohler fühlt?
Genau, also das Mindset ist, lauf doch mal los, ohne zu wissen, wo du ankommst. Sondern lauf doch mal los mit offenen Augen und schau, was dir unterwegs begegnet und wie weit du kommst. Also wenn wir mit unseren Partnern und Partnerinnen daran arbeiten, Innovation zu machen, dann ist uns immer am liebsten, wenn wir so wenig wie möglich Vorgaben bekommen. Wenn wir sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Thema Plastikmüll. Was gibt's da eigentlich gerade? Was passiert da eigentlich gerade? Und wir gehen da wir sehen uns selbst nicht als Experten und Expertinnen. Als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt habe, wusste ich gar nichts darüber. Man geht auch mit so fast schon kindlicher Naivität an Themen heran, von außen oftmals. Und es hilft einem dabei, Fragen zu stellen, die man nicht stellt, wenn man jahrzehntelang in der gleichen Industrie beispielsweise schon unterwegs war. Also dieses ganz klassische, warum macht ihr das denn eigentlich so? Und habt ihr mal drüber nachgedacht, das so und so zu machen? Und oftmals kommt dann natürlich dieses, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und ja, wir haben halt schon immer Maschinenbau gemacht und wir waren halt schon immer in der Stahlindustrie. Aber vielleicht könnte man auch mal drüber nachdenken, neue Produkte zu entwickeln, neuen Markt anzugehen. Und das ist relativ einfach, wenn man über digitale Produkte spricht.
Den Satz, das haben wir schon immer so gemacht, oder in der umgekehrten Variante, das haben wir noch nie so gemacht, den habe ich, glaube ich, das erste Mal gehört, irgendwann in den 80er Jahren in meiner ersten Tageszeitungsredaktion, als ich als junger, Anfang 20-Jähriger den Verleger und den Redaktionsleiter mal gefragt habe, warum? Also genau diese Frage, die du gestellt hast. Ich will darauf raus, dass dieses das haben wir noch nie anders gemacht. Warum sollten wir das anders machen? Ja, offensichtlich im Menschen tief verwurzelt ist, beziehungsweise ich habe auch mal den schönen Satz gelesen, der Einzige, der wirklich den Wunsch nach Veränderung hat, ist ein Baby mit vollen Windeln. Das kann man dann auch einigermaßen nachvollziehen. Ist es nicht schlicht und ergreifend so, dass man sagt, das ist nur zu menschlich, dass der Mensch sagt, so funktioniert doch gut. Wenn es gut funktioniert, warum sollte ich das ändern? Und vor allem, wenn dir jemand diese Frage stellt, was antwortest du darauf? Also wenn ich jetzt Manager bleiben wir in meiner Branche in den Medien bin und sage, liebe Frau Groß, meine Zeitung, mein Sender, mein whatever funktioniert super. Jetzt kommen Sie daher und sagen, ich sollte das alles mal in Frage stellen. Warum?
Ich bleib mal in dem Bild, weil du die Windeln voll hast. Es aber vielleicht noch gar nicht spürt.
Ja gut, genau das scheint ja das Problem.
Beziehungsweise die Windeln sind kurz davor, richtig voll zu werden. Und das ist eine große Herausforderung. Ja.
Das könnte man so sehen.
In vielen Industrien der Leidensdruck, wenn man das so nennen mag, noch nicht groß genug ist oder noch nicht so groß ist, dass man es spürt. Ja. Aber gerade in der Medienbranche sehen wir das unfassbar große Veränderungen passieren, weil Technologie sich weiterentwickelt und weil Technologie sich in einem Tempo weiterentwickelt, die wir nie zuvor hatten und Dinge kann, die sie nie zuvor konnte und die bisher nur Menschen konnten. Und wir entweder, und das ist ein Narrativ, das ich eigentlich nicht mag, dieses Jahr, diese Technologie wird uns alle ersetzen und nur noch ChatGPT wird irgendwelche Artikel schreiben und das brauchen wir alles nicht mehr. Die Frage ist, wie können wir diese Technologien nutzen, damit sie uns helfen, besser zu werden und wir uns vielleicht auf die Aufgaben konzentrieren können oder nicht vielleicht, dass wir uns auf die Aufgaben konzentrieren können, die Technologie eben nicht kann. Das ist ganz viel eben der kreative Bereich, das ist Meinungsbildung, das ist Problemlösefähigkeit, da sind wir noch nicht so gut, was die Technologien angeht, gerade auch die künstlichen Intelligenzen. Aber das sind Dinge, die werden schnell passieren und wir sind nicht darauf vorbereitet. Und die meisten Industrien sind da nicht darauf vorbereitet. Und das wird auch ganz viel, also ich weiß nicht, ich bin 2002 ins Berufsleben eingestiegen, habe das Gefühl, seither wird eigentlich von der digitalen Transformation gesprochen und man wartet und wartet und wann kommt sie denn eigentlich? Sie wird kommen. Wir sind mittendrin.
Ich wollte gerade sagen, wir sind schon mittendrin.
Genau. Aber sie ist, dieser Leidensdruck ist halt noch nicht so groß genug. Also, weil wir haben oftmals auch die Diskussion mit dem Mittelstand. In den letzten 3 Jahren seit der Pandemie hat sich das ein bisschen verändert. Aber der Wirtschaft ging es ja immer noch sehr gut. Solange Umsätze gemacht werden, solange Gewinne gemacht werden, ist natürlich dieses, guck mal, wir haben das immer so gemacht und es läuft doch total gut und schau mal, hier meine Bilanz ist doch super. Ja, aber was ist mit deiner Bilanz in 2, 3, 5, 10 Jahren? Beschäftige dich mal damit, wie diese ganzen Veränderungen, die gerade auf allen Ebenen passieren, sich verändern werden. Und dann ist eben, die Windel ist voll Druck. Und dann müsste eigentlich auch dieser Innovationsdruck sein. Aber ja, die Herausforderung ist, und das ist gefährlich, dass wir das nicht spüren im Moment, dass viele Führungskräfte das nicht spüren im Moment und dass es aber praktisch vor der Tür steht. Und unser Appell oder mein Appell ist da auch, bitte macht die Augen auf und lasst uns daran arbeiten, uns darauf vorzubereiten. Bei dem Beispiel mit der künstlichen Intelligenz zu bleiben, das ist ein Bildungsthema. Ja, es ist einfach ein Thema, wo ein Großteil der Bevölkerung gar nicht versteht, was da passiert und dementsprechend auch nicht versteht, A, was sind mögliche Gefahren, was sehr, sehr viel, wo viel drüber geredet wird, aber B, was sind eben auch mögliche Chancen? Also wie können wir Fachkräftemangel entgegenwirken? Wie müssen wir Leute umschulen? Was müssen Leute, Menschen eigentlich können in der Zukunft? Was sind die Fähigkeiten, die wir da brauchen? Da wird mir viel zu wenig drüber geredet. Mhm.
Wie ist das dann, wenn jemand, ein Unternehmen oder auch ein einzelner Manager oder was auch immer, mit euch bei Germantech zu tun hat? Geht ihr von euch aus auf die Unternehmen zu oder muss der in Anführungszeichen erstmal zu euch kommen? Also ist der erste Schritt vom Unternehmen und sagt, liebe Frau Groß, könnt ihr uns in irgendeiner Weise helfen?
Es geht in beide Richtungen. Mhm. Also wir sind sehr viel unterwegs, wir sprechen viel auf Konferenzen und lernen viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennen und versuchen da auch klar zu machen, was wir anbieten können, wie wir unterstützen können. Das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung ist natürlich auch, dass Kunden, ehemalige Kunden oder nicht ehemalige, aber aktuelle Kunden auch viel darüber sprechen. Also das ist, Unternehmerinnen und Unternehmer sind ganz gut vernetzt, sprechen miteinander. Auch das ist so meine Hoffnung, dass sich das so ein bisschen wie ein Lauffeuer weiterhin verbreitet und wir dann schauen oder wir darüber eben noch mehr Unternehmen erreichen können, um sie zu unterstützen. Mhm.
Gibt es irgendwelche Branchen, wo ihr sagt, das schließen wir kategorisch aus oder irgendwas, wo ihr sagt, darauf sind wir besonders fokussiert oder macht ihr vom Maschinenbauer bis zum KI-resistenten Medienunternehmen?
Genau, das Zweite. Wir machen alles. Also wir sind komplett industrieagnostisch und zwar auch mit Absicht, weil wir glauben, dass das Thema Innovation, technologische Innovation, Digitalisierung alle Branchen gleichermaßen betrifft. Und es ist eigentlich sogar eher hinderlich, wenn man danach sucht, nach einer Lösung sucht, die jetzt nur für meine Industrie relevant ist. Weil das ist eine Denke, die ist auch so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert so, dass die Chemieindustrie irgendwas anders macht als die Automobilindustrie und die Medienbranche. Diese neuen Technologien, die da auf den Markt kommen, werden natürlich unterschiedlich angewendet werden müssen. Aber es betrifft alle Industrien gleichermaßen. Und wir würden uns eigentlich sogar wünschen, dass wir da industrieübergreifend mehr Austausch sehen. Weil man kann sehr, sehr viel voneinander lernen, wie Probleme angegangen werden und wie diese neuen Möglichkeiten auch eingesetzt werden.
Aber sag mal, weil du gerade gesagt hast, Digitalisierung, branchenübergreifend, klar, ich glaube, das leuchtet jedem ein, der sich mit dem Thema schon mal ein bisschen beschäftigt hat, dass die Digitalisierung nichts ist, das vor bestimmten Branchen Halt machen könnte. Es wäre ja auch ziemlich unsinnig. Trotzdem habe ich sehr oft in vielen Branchen den Eindruck, dass man unter Digitalisierung versteht, dass man einen analogen Prozess jetzt digital macht. Auf der anderen Seite habe ich auch den schönen Satz gelesen, dass jemand gesagt hat, wenn jemand einen schlechten analogen Prozess digitalisiert hat, einen schlechten digitalen Prozess. Worauf ich raus will, muss man nicht völlig neue Denkansätze versuchen zu verfolgen. Oh, das war jetzt ein monsterdeutscher Satz. Den hätte ChatGPT wahrscheinlich schöner gemacht. Also müsste man nicht in der Denkweise auch einen anderen Ansatz zu finden, als zu sagen, bisher absolut, haben wir absolut. Das und das digital, analog gemacht.
Wir arbeiten
gemacht,
ja auch immer wieder mit Ministerien und Kommunen zusammen. Das ist immer ein super Beispiel. Fällt mir das am deutlichsten immer auf, dass sie denken, Digitalisierung bedeutet, wir scannen Dokumente ein und dann kann ich die Computer lesen und muss die nicht mehr im Papier im Ordner suchen, der hinter mir im Regal steht. Das ist das ist so ein bisschen der erste Schritt. Ich finde auch nochmal an der Stelle immer schön zu erwähnen, dass es unterschiedliche, im Englischen gibt es zwei Worte dafür. Digitalization und Digitization und Digi, na jetzt sollte ich es wissen. Digi, hilft mir Christian, weißt du, was ich meine?
Sollen wir mal eine KI fragen? Digitalization
und Digitization.
Wir können mal DeepL fragen.
Genau, und das eine ist sozusagen, ich scanne ein Dokument ein und das andere ist sozusagen, ich überlege mir Prozesse, wo die Technologie tatsächlich auch Arbeitsschritte übernimmt. Und ich nicht sozusagen nur, also wo ich wirklich weniger Arbeit habe am Ende. Weil wenn ich tatsächlich noch einscannen muss und so weiter, dann hilft mir das ja, vielleicht Dinge wieder schneller zu finden und es eine Zeitersparnis, aber nicht in dem Maße, wie es eben eine richtige Digitalisierung mit Prozessschritten, die digital abgebildet werden oder die tatsächlich von der Technologie und der Maschine nachher übernommen werden, gemacht werden. Und das ist ein Verständnis, das ist, ja, ich würde sagen, so 50% der Menschen, mit denen ich spreche, haben es verstanden und 50% der Menschen haben es noch nicht verstanden. Also es ist auf jeden Fall auch ein, ich komme da wieder darauf zurück, es ist einfach auch ein Bildungsthema, wo wir versäumt haben, Menschen darin auszubilden, genau dieses Verständnis zu entwickeln. Also wir sind ja auch gerade in so einer spannenden Zeit, wo wir eben in diesen Generationen sind. Wir haben die Digital Natives, die damit aufgewachsen sind. Wir haben aber in den Führungsebenen häufig noch Menschen in einem anderen, aus einer anderen demografischen Phase, die ja, ich wollte es nicht aussprechen.
ja, eine andere demografische Phase. Das merke ich mir.
Du kommst aus einer anderen demografischen
Phase. Ich komme ja doch aus einer anderen demografischen Phase.
Auseinandergesetzt und das ist total super. Aber wenn ich mir zum Beispiel mit meinem Vater unterhalte, der ist jetzt Mitte 60, für den ist es unglaublich schwer zu verstehen, was ich arbeite und wie das alles funktioniert. Also da fehlt einfach ganz viel Verständnis dafür, wie sich die Welt weiterentwickelt hat. Also der kommt einfach aus einer ganz anderen Ecke, ne? Der ist Schreiner, hat sein Leben lang in der Automobilindustrie tatsächlich gearbeitet, hat Autos gebaut, handwerklich Dinge zusammengeschraubt und dazu verstehen, okay, was arbeitet denn die Tochter da jetzt und was macht die eigentlich den ganzen Tag am Computer? Unglaublich schwer. So, und das ist jetzt nicht nur die Generation 60 plus, sondern ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre darunter und es sind auch viele in meiner Generation, die einfach, wir wurden auch, also ich bin jetzt gerade 40 geworden, wir wurden auch und wir bilden auch weiterhin Menschen dazu aus, dass sie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind, in Konzernen und Unternehmen, die bereits bestehen. Also auch dieses, lass mal neu denken, lass mal denken, wie es anders gehen könnte, lass noch mal von einer anderen Seite darauf schauen. Das ist ein Mindset, das nicht gelehrt wird.
Aber genau das ist die Frage, mit der ich mich relativ lange beschäftige. Ist es eine Frage der demografischen Phasen, also den Begriff merke ich mir echt, der ist sehr schön. Und ist es eine Frage der demografischen Phase oder ist es nicht schlicht und ergreifend eine Frage des Mindsets? Weil ich bin mir wirklich nicht so ganz sicher, ob die Formel hinhauen würde, dass man sagt, je älter, desto weniger innovationsfreudig oder umso weniger digital. Also ich kenne Leute, die sind mit 25 so uninnovativ im Kopf und so starr in ihrem Denken, dass ich die Ahnung habe, du wirst nie jemand sein, der Innovation umarmt. Und auf der anderen Seite sehe ich meinen 80-jährigen Vater, für den es nur auch nicht leicht ist, sich mit 80 da nochmal damit zu beschäftigen, der aber inzwischen sein iPad hat und sein iPhone hat und seine AirPods und all diese Geschichten. Klar, das kriegt er dann immer von mir, ich richte es ihm ein, aber du siehst, er beschäftigt sich damit. Während wiederum seine gleichaltrige Schwägerin, meine Patentante, komplett verweigert und sagt, nö, mach ich nicht. Also ich glaube, das ist, oder zumindest nach meinem Eindruck, es ist doch eine Frage, wie jemand getaktet ist im Hirn und nicht unbedingt, welcher Geburtsjahr in seinem meistens noch analogen Ausweis steht.
Genau, absolut. Das will ich auch nicht abstreiten, aber die Frage ist, wie kommen wir zu diesem Mindset? Und warum haben das manche Leute und warum haben es manche nicht?
Tja.
Und wie?
Und kann man das jemals ändern?
Genau. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das ändern können, weil wir sehen, dass es in anderen Kulturen funktioniert. Also auch das häufig herbeizitierte Beispiel der Amerikaner. Mhm. Wenn du im Silicon Valley bist, da gibt es sehr viele Dinge, die man kritisieren kann. Und ich will nicht dort leben und ich will dort auch kein Unternehmen gründen. Aber die Leute gehen anders an Probleme heran. Die Leute glauben nicht, dass sie, viele von den Menschen dort glauben nicht, oder der Großteil der Menschen dort glaubt nicht, dass sie einfach nur etwas beitragen zu etwas, was jemand anderes ihnen vorgibt. Mhm. Sondern es ist dieses Mindset von, ich will selber was gestalten und selbst wenn ich jetzt bei Facebook bin und bei Facebook arbeite, mache ich das eigentlich nur, um hier Dinge zu lernen, um irgendwann mein eigenes Startup zu gründen, um irgendwann mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und es wird eben auch ein Riesenunterschied von Unternehmen in den USA gefördert, dass eben genau diese Denke bei den Mitarbeitenden stattfindet, indem sie ihnen Zeit geben, indem sie ihnen Ressourcen zur Verfügung stellen, eigene Ideen zu verfolgen. Und zwar nicht, weil sie unbedingt wollen, dass die alle gründen, weil dann verlassen sie ja das Unternehmen. Aber dieses unternehmerische Denken, das da gefördert wird, dieses Mindset, hilft auch dem Unternehmen, also je mehr Mitarbeitende ein unternehmerisches Mindset haben und unternehmerisch denken, also auch im eigenen Unternehmen einfach nach Problemlösungen kontinuierlich suchen und nicht sich mit dem Status quo zufrieden geben, umso besser ist das natürlich für das Unternehmen. Und da sind wir in Deutschland ganz weit davon entfernt. Und es ist jetzt natürlich die Frage, warum ist es so? Also die USA sind nur ein Beispiel. Die Israelis sind ein anderes Beispiel dafür. Also man kann das lernen. Man kann das ins Bildungssystem platzieren. Das tun wir in Deutschland nicht. Mhm. Oder nur sehr rudimentär. Mhm. Und ich glaube sogar, dass es nicht nur ins Bildungssystem muss, sondern, und da kommen wir wieder zu den demografischen Phasen, das Thema Lifelong Learning, das muss in jedes Weiterbildungsprogramm von jedem Unternehmen in Deutschland, dass alle Mitarbeitenden so weit wie möglich in diesem Mindset geschult werden. Also nicht jeder wird ein Unternehmer, eine Unternehmerin werden, aber viele könnten offener sein in ihrem Denken und könnten besser sein, wenn es eben um diese Problemlösefähigkeit geht. Und dieses Verständnis, was sich da für Möglichkeiten einfach gerade auch ergeben. Also dieses, ich gehe da so ran, wenn ich sehe, was gerade technologisch alles passiert und sich entwickelt. Und ich bin ja keine Programmiererin. Ich verstehe von der technologischen Seite relativ wenig. Aber was mich interessiert ist, okay, was machen wir daraus? Mhm. So, was für mich gerade wie so ein Riesenspielplatz, der sich auftut. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen müsste. Und wir bräuchten viel mehr Menschen, die eben so da rangehen und sagen, krass, das ist hier gerade, ich vergleiche das manchmal, es hinkt auch ein bisschen und ich hoffe, wir bekommen jetzt nicht irgendwelche bösen Zuschriften.
Ja, wenn kriege ich sie.
Aber ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit dem Mauerfall, wo irgendwie plötzlich so neue Räume sich aufgetan haben, die keiner vorher auf dem Schirm hatte und wo man irgendwie so gestalten konnte. Also Berlin in den 90ern, da, was ist hier alles entstanden und warum ist Berlin heute, was Berlin ist? Weil da erstmal Raum war und Möglichkeit war. Und genau das sehe ich gerade passiert mit Technologien. Und da lade ich alle Hörerinnen und Hörer ein, schaut, wie ihr die Räume nutzt, die da entstehen.
Wobei du mit dem Thema USA bei mir wirklich ganze Burgtore einrennst. Ich bin vor 2 Wochen aus New York zurückgekommen und habe da wieder, weil du auch gerade von Städten redest, einfach unfassbar gestaunt. Da gibt es zum Beispiel einen relativ neuen Stadtteil, Hudson Yards, mitten in Manhattan, den man auf bestehenden Industrieflächen aufgebaut hat. Und wenn du dir Hudson Yards anguckst, mit seiner ganzen aberwitzigen Architektur, mit Dingen, wo du sagst, da wirkt dann auch Berlin total provinziell dagegen. Aber du stehst halt wirklich davor und sagst, boah, die haben sich das wirklich getraut. Das ist fantastisch, was die da gebaut haben. In Deutschland würde es an dem Bebauungsplan scheitern, weil irgendeine Behörde da sitzt und sagt, ja, aber das ist aber im Bebauungsplan nicht vorgesehen. Und du läufst als Deutscher durch Hudson Yards und sagst, wow, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Oder der Highline Park in New York, wo die einfach aus etwas, was vergleichbar ist mit der Stadtbahn in Berlin, aus einer stillgelegten Bahnstrecke, haben die einfach ein Wohngebiet gemacht. Also du läufst auf den alten Bahnstrecken durch die Häuser, das ist toll. In Deutschland hätte man das abgerissen oder wegen Sicherheitsbedenken gesagt, das kann man jetzt aber nicht machen. Oder man hätte gesagt, Das haben wir noch nie gemacht. Davon abgesehen, es ist auch tatsächlich so, wie du sagst. Ich habe zum Beispiel, wir hatten ja so ein leichtes Problem mit dem Tool, das wir hier aufgenommen, mit dem wir hier aufgenommen haben. Das ist ein US-Tool. Aber wenn ich denen schreibe, kriege ich innerhalb von 30 Minuten eine kompetente Antwort. In 30 Minuten. Das ist jetzt in deutschen Tech-Unternehmen, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt. So, bevor das jetzt Germany-Bashing wird, was es ja gar nicht sein soll.
Ich könnte sofort einsteigen.
Ja, ich auch, aber dann, ich habe da mal einen Blogbeitrag vor kurzem drüber geschrieben und dann kam aber dann sofort wieder, ja, aber guck doch mal, was bei den Amerikanern alles schlecht läuft. Und irgendwie dachte ich mir, das ist so eine sehr deutsche Mentalität, nicht zu gucken, wie kann man es denn besser machen, sondern zu sagen, ja, aber die Amerikaner machen das und das vielleicht nicht so gut. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das Amerika das Paradies ist, aber zumindest in vielerlei Hinsicht können wir uns da eine ganze Menge angucken. Das Killer-Argument ist dann übrigens, dass sie sagt, aber die hatten Trump. Und ich denke mir immer, Leute, spielt doch überhaupt keine Rolle, wen die gewählt haben, sondern einfach nur, was die Mentalität angeht. Das ist einfach eine ganz andere Baustelle. Anyway, sag uns trotzdem zum Schluss, sind wir dann in Deutschland des Untergangs geweiht oder besteht noch Hoffnung, dass wir in irgendeiner Weise die Innovationskurve doch noch kriegen können? Und wenn ja, also
wir sind, meine persönliche Meinung, wir sind natürlich nicht im Untergang geweiht, weil wir die besten Voraussetzungen haben, hier aus durch diese Transformation oder durch diesen Teil der Transformation, der jetzt ansteht, innovativ rauszugehen. Also wir sind das Land, wo so viel Innovation hergekommen ist in den letzten Jahren. Also das Ideenreichtum ist ja da. Also es scheitert nicht an Ideen und wir haben auch nicht schlechtere Ideen als irgendeine andere Nation. Wir müssen nur umsetzen lernen oder wieder lernen. Und dafür haben wir die besten Voraussetzungen. Also dieser Raum, der sich da auftut, der tut sich ja gerade für viele auf, der tut sich für global auf. Und wer nicht, wenn Deutschland mit all dem Wissen, das wir haben, mit in diesen, ich weiß nicht, sind wir jetzt gerade 84 Millionen oder so, 84 Millionen Bürgerinnen und Bürger, aus allen möglichen demografischen Phasen, mit all dem Wissen, mit all den Erfahrungen, wenn wir es schaffen, dass wir gemeinsam diese Herausforderung angehen, dass wir offen daran gehen, dass wir risikofreudig daran gehen, und das ist so, was ich mir wünsche, dann wird das großartig. Also da mache ich mir, ich bin da sehr sorgenfrei, sondern ich bin eher freudig. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich bin da sehr begeisterungsfähig und begeistert über was gerade sich an Möglichkeiten ergibt. Und ich hoffe, dass wir genug Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden.
Zwei Menschen aus unterschiedlichen demografischen Phasen, dieser Begriff, der wird dir bleiben, liebe Maria, haben sich heute unterhalten über die Potenziale von Innovation, wie man es macht, wie man es möglicherweise nicht macht, was German Tech damit zu tun hat und was unser heutiger Gast Maria Groß zu alledem zu sagen hat. Maria, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen.
Ich danke dir, Christian.